Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich heute vor euch zu stehen. Matthias hat ja schon ein bisschen eingeleitet, seinen Wunsch geäußert und das wünsche ich mir auch, dass der Heilige Geist uns das auferlegt, was wir gerade individuell brauchen. Wir sind ja aktuell in unserer Predigtreihe bei der Betrachtung des Epheserbriefs mit dem Übertitel Geheimnisvolle Berufung. Im neuen Teil der Bibel finden wir viele Dinge, die im ersten Teil der Bibel gar nicht so erwähnt wurden. Wusstet ihr denn, dass es verschiedene Arten von Geheimnissen gibt? Ich will euch mal folgenden Dialog euch mitteilen, und zwar in einem Gerichtssaal zwischen einem Richter und den Angeklagten. Sagt der Richter: Was genau war in dem Brief? Sagt der Angeklagte: Sag ich nicht. Briefgeheimnis. Sagt der Richter: Was haben Sie denn demjenigen, den Sie daraufhin angerufen haben wollen, gesagt? Sagt der Angeklagte: Sage ich nicht, Fernmeldegeheimnis. Sagt der Richter: Und wie viel Geld haben Sie nun letztendlich bekommen? Sagt der Angeklagte: Sage ich nicht, Bankgeheimnis. Nun, der Richter ist jetzt erzürnt und sagt: Nun, dann verurteile ich Sie zu 2 Jahren Haft. Und der Angeklagte: Warum das? Sagt der Richter: Staatsgeheimnis. Also heute wollen wir nicht gegen das Briefgeheimnis verletzen. Es geht auch nicht um ein Staatsgeheimnis, sondern es geht um das Geheimnis der Errettung. Wir haben schon ein paar Male gehabt. Die letzten Male ging es darum, was es bedeutet, in Christus zu sein. Was es bedeutet, vor Grundlegung der Welt die Prognose zu bekommen, von Gott ernannt zu werden. Was es bedeutet, Teil eines Leibes zu sein, wo er das Haupt ist, was es bedeutet, die Perspektive Ewigkeit zu haben. In Kapitel 2 beschreibt nun Paulus den Prozess bzw. das Wunder der Errettung und wie wir diesen ewigen Plan auch erkennen. Also der Plan ist in Kapitel 1 und wie wir Teil dieses Plans werden, wird uns in Kapitel 2 beschrieben. Was wir dort in den ersten 10 Versen sehen, ist der normale Werdegang eines jeglichen Christen. Ich finde es toll, dass wir nachher auch ein Zeugnis hören werden, wo das nochmal praktisch eben beschrieben wird. Genau. Also, nochmal, warte mal. Jetzt. Also nochmal zur Wiederholung. Paulus schreibt als langgläubiger messianischer Jude an eine, ich nehme mal den Begriff vom letzten Sonntag, an eine pflegeleichte Gemeinde, die vornehmlich nicht aus Juden, sondern aus zum Teil junggläubigen, längergläubigen Ausländern bestand, aus Ephesus. Und ich möchte das gleich schon mal auch übertragen auf uns. Vielleicht gehörst du zu der Gruppe, die wie Paulus schon von der Geburt in christlicher Bettwäsche aufgewachsen bist. Oder du hast den Herrn Jesus vor ein paar Jahren, ein paar Wochen entdeckt, wiederentdeckt. Oder, und vielleicht gehörst du zu der dritten und wichtigsten Gruppe und kennst den Herrn Jesus persönlich nicht. Mein Anliegen ist an uns, ist es nochmal neu, biblische Wahrheiten wieder zu entdecken, nochmal persönlich dieses Kapitel erkunden und vielleicht schauen, was Gott mit uns vorhat. Und in der nächsten halben Stunde soll es um folgendes spannendes Thema gehen: Tod oder lebendig, das geheimnisvolle alte Leben. Wir werden uns 3 Zeiten beziehungsweise 4 Punkte anschauen, vornehmlich unser altes Leben, aber auch unsere Gegenwart, kurz auch unsere Zukunft, ein Blick in die Zukunft, aber auch unsere Verantwortung bzw. unsere Berufung darin. Und bevor ich mit dem Text beginne, möchte ich euch mitnehmen in einen Raum. In einem Raum, wo nicht gelacht wird, wo eine ernste Stimmung ist, wo die Atmosphäre gedrückt ist. Ja, wer weiß, wo wir hier sind. Ich habe bewusst jetzt kein Bild einer echten Person. Wir sind hier auf einer Intensivstation. Hier liegt eine Person, wo vielleicht wo das Herz und die Lunge nicht funktionieren. Eine Maschine ersetzt das. Hier liegt vielleicht eine Person, wo die Nieren nicht funktionieren. Ein Apparat kompensiert das. Hier liegt vielleicht eine Person, die keine Nahrung zu sich aufnehmen kann. Eine Pumpe ersetzt es. Diese Person reagiert auf nichts, ist nicht bei Bewusstsein. Meine Frage an euch, lebt diese Person? Die zweite Frage wäre, ist das ein würdiges Leben? Ja, das sind zwei schwierige Fragen und das Bild wird uns auch noch in den nächsten Minuten begleiten. Eine sehr ernste Grundsituation. Aber mit der Menschheit ist es nicht anders. Damals wie heute, vor 2000 Jahren oder zu Beginn der Christenheit. Und ich möchte euch zurücknehmen in die Zeit, wo der Epheserbrief abgefasst wurde, circa 50 nach Christus, und möchte lesen den Predigttext, und zwar die ersten drei Verse. Wer eine Bibel hat, kann gerne da einen aufschlagen, und zwar Epheser 2, Kapitel 2, die ersten drei Verse. Auch ihr, ja, ihr ist gemeint, Paulus schreibt an die Christen in Ephesus, also. Auch ihr war tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid, nach dem Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich den Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Dann Vers 3. Und ihn haben auch wir, ja, jetzt spricht Paulus als ehemaliger orthodoxer Jude, unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen unseres Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Die Take-Home-Message in diesen Versen ist folgendes. Egal, ob du Jude bist, ob du Ausländer bist, egal wie lang und fest du im Glauben stehst, egal wie gesund oder krank du bist, in deiner Vergangenheit warst du dieser Mensch auf diesem Krankenbett. Du warst Krankenbett, du warst klinisch tot. Die Bibel sagt, du warst tot. Ja, um die Ernsthaftigkeit zu zeigen im Umkehrschluss, was bedeutet das? Was für dich deine Vergangenheit war, ist für dein ungläubiges Umfeld die Realität. Wenn du den Herrn Jesus nicht kennst, bist du ein Kind des Zorns. Wenn du den Herrn Jesus nicht kennst, bist du quasi gestorben für ihn. Ja, aber du sagst, hey, in meinem alten Leben, da war ich ja gar nicht so ein böser Mensch. Oder ich habe auch so viele liebevolle, ungläubige Freunde. Oder auch in der Gesellschaft gibt es viele Menschen, die so viel, so Gutes für die Gesellschaft tun. Ich denke an ein Mädchen, das sich sehr gerade für die Umwelt einsetzt. In Lukas 6, Vers 33 sagt der Herr Jesus Folgendes. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder tun dasselbe. Durch Gutes tun wirst du nicht zum besseren Menschen. Dein Umfeld tut es doch auch, vielleicht sogar mehr als du. Also irgendwie kommen wir aus dieser Nummer nicht mehr raus. Das eine ist, dass man gerade das tut, was verboten ist. Ja, das, wir lesen hier im Text, dass wir Übertretungen durchführen. Aber der Anspruch, den die Bibel gibt, ist viel tiefer. Ich umschreibe mal das Wort Sünde. Es geht nämlich nicht darum, was wir Gutes tun, was wir Falsches tun oder was wir überhaupt tun, sondern es geht darum, dass wir von der Geburt an nicht das getan haben, beziehungsweise wir haben unterlassen, was eigentlich Gott will, nämlich seinen Willen zu entsprechen. Wenn man als Deutschlehrer oder wenn du dein Leben als Deutschlehrer, wenn du dein Leben als Aufsatz beschreibst und dein Deutschlehrer gibt es dir zurück, dann steht da drunter Thema verfehlt. Auf biblisch, du hast das Ziel verfehlt. Folglicherweise gibt es ohne Gott nur eine Kategorie von Menschen. Ja, der Vater kündigt das schon vor der oder direkt nach der Schöpfung an, als er zu Adam spricht und sagt, wenn du von der Frucht isst, dann bist du tot. Und der Sohn, der Herr Jesus, hat dieselbe Sichtweise wie der Vater. In Matthäus 8, Vers 22 heißt es, folge mir nach und lass die Toten begraben. Gott sieht den Menschen, urteilt den Menschen nicht nach dem äußeren Pulsschlag, sondern er schaut, in welcher Beziehung der Mensch zu ihm steht. Du hast keine Beziehung zu Jesus, du reagierst nicht auf geistliche Impulse, ja, dann bist du eigentlich wie dieser Patient. Tot oder geistlich tot. Wir lassen erstmal diesen ersten Vers sacken. Zur Entspannung euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Wir machen eine kleine Zeitreise. Die Aufgabe an euch ist, zu sagen, was dieses Bild beinhaltet und vielleicht auch die Zeit. Aber es reicht, wenn ihr sagt, was das ist. Und wir sind ja eine Gemeinde aus vielen Generationen. Ich glaube, gemeinsam kriegen wir das hin. Was ist das Symbol? Jochen hat schon gesagt. WhatsApp. Seit 2009 hat so ein bisschen die Mobilfunkwelt und auch das SMSen revolutioniert. Seitdem hat jeder WhatsApp. Genau, und Kommunikation ist erleichtert worden. Bisschen schwieriger. Was ist das? Genau, Frank weiß es. Eine Schallplatte ist das. Wenn du vielleicht... es war jetzt nicht, aber wenn du DJ bist, dann weißt du das auch, was eine Schallplatte ist. 1872, am 4. Mai 1887 hat Emil Berliner, ein Amerikaner, das Patent angemeldet für die Schallplatte und seitdem ist es möglich, auch Musik nicht nur live, sondern auch zu Hause im Wohnzimmer zu hören. So, jetzt kommt noch ein bisschen schwierigeres Bild. Ja, genau, wer hat das gesagt? Genau, Lockenwickler oder eine sogenannte Brennschere. Ja, 1872 hat das ein Friseur in Frankreich entwickelt, wie ich dazu komme. Also man kann ja Kurven so beschreiben, wie so, ob eine Kurve gerade geht oder eben so wellenförmig. Und da stand immer in den Berichten immer ondulierend. Und da habe ich gefragt meinen Vorgesetzten, ja, was bedeutet denn ondulierend? Da hat sie mir erklärt, ja, damals gab es eben diese Brennschere und die haben dann die Haare damit onduliert. Ja, was ich mit euch, mit den Bildern deutlich machen wollte, ist, dass es Dinge gibt, die für eine gewisse Zeit prägend war, aber unsere Kinder oder vielleicht unsere Enkelkinder damit nichts anfangen können. Ich habe noch zwei Bilder mitgebracht und zwar jetzt geht es darum, welche Stadt oder was symbolisiert diese Stadt? Ich habe es noch nicht gehört. Richtig, genau. Also das ist die Freiheitsstatue in New York, in Staten Island, am 28. Oktober 1886, ein Geschenk von den Franzosen an die Amerikaner. Das ist die römische Göttin Libertas, ein Symbol für Freiheit. Die haben damals mehr eben wohlwollend Flüchtlinge aufgenommen, ganz nach dem Motto Refugees, Welcome. So, und dann haben wir hier das letzte Bild und jetzt sind wir schon in der Epoche, wo unser Predigttext ist. Wer weiß, wer diese Person ist? Artemis, genau, griechisch Artemis, lateinisch die Diana. Das ist eine Statue der Epheser. Sie war eine olympische Gottheit. Die Göttin der Jagd tötete mit dem Speer und mit den Pfeilen. Und wenn du griechische Mythologie interessant findest, denkst du, gut, das ist ja gar nicht so schlimm. Aber das Problem ist der Lebensstil und die Philosophie, die dahinter steckt. Opferungen, Okkultismus, Feiern, Essen und Trinkgelage, Ausschweifungen. Das waren die Dinge, die damals in dieser Zeit angesagt waren. Und stell dir vor, du bist in dieser Stadt geboren und du kennst nichts anderes. Vielleicht so, wie wenn du auf dem Dorf aufgewachsen wärst. Entweder handelst du nach deinem Gewissen, wie es im Römerbrief steht, oder du tust genau das, was die anderen machen. Ja, gehst den Weg des geringsten Widerstands. Und das Wort, das deutsche Wort, da könnt ihr stolz sein, das Wort Zeitgeist beschreibt dieses Phänomen wirklich sehr, sehr gut. So gut, dass das auch von den Amerikanern eben immer übernommen war. Ja, der Artemisbrauch war in Ephesus in. Ja, und es gibt tatsächlich nur einen, der alles daran setzt, dass der Mensch in so einem Kult wie in einer Spirale gefangen ist. Im Englischen lesen wir Prinz der Lüfte oder hier Mächte der Lüfte, das ist tatsächlich der Satan, der Teufel. Christen aus anderen Kontinenten, die einst im Götzenkult verstrickt waren oder auch Christen, die einst in der Esoterik waren, können davon ein Lied singen, wie schwer es sprichwörtlich ist, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Und der Teufel kann auch tatsächlich auch Menschen benutzen, gebrauchen, seinen Einfluss vorzudiktieren. Wenn man damals an die Philosophen denken, die damals in Unmoral gelebt haben und zum Teil auch pädophil waren und deren Lehren bis in unsere heutige Zeit in den Schulen und in den Universitäten unterrichtet werden. Ja, in Ephesus war es tatsächlich erst der Artemiskult, dann der Kaiserkult, dann der Marienkult und wir befinden uns in Kleinasien, also in der jetzigen Türkei, jetzt ist es der Islam. Aber auch in unserer heutigen Zeit, ja, der Begriff Trend gibt das gut wieder. Ja. Es gibt die sogenannten Trendcharts. Ja. Welche Musik wird von den Radiosendern am meisten gespielt oder von den Streaming-Diensten am meisten gestreamt oder gehört? Es gibt den Begriff Modetrend. Ja. Paris, London, Mailand geben es vor, aber irgendwann landet es in unseren Läden, vielleicht im Sophienhof und irgendwann kaufen wir das und ein Modetrend wird gebildet. Es gibt politische Trends. Letzte Woche waren die Bürgerschaftswahlen in Hamburg. In deinem alten Leben bist du vielleicht mit dem Strom mitgerollt. Hast alles geglaubt, was vielleicht in den Schulen gesagt wird, was gerade die Entstehung des Menschen oder des Universums betrifft. Oder du warst vielleicht eine Person, wo dir dein eigenes Wohl ziemlich wichtig war. Ja, vielleicht wie in dem Lied von Manfred Siebald, erst komme ich und dann komme ich, pausenlos geht es nur um mich. Humanismus, Individualismus oder auch Materialismus sind die Dinge, die heute unsere Zeit prägen. Auch der, haben wir heute schon gehört, dieser moderne Begriff Hype. Ja, es gibt den Umwelthype. Oder auch den Hype um den Coronavirus. Und auch da dürfen wir uns als Christen, müssen wir da keine Angst haben oder müssen uns da wie in so einem Kloster abschotten, sondern wenn es uns betrifft, müssen wir uns halt damit auseinandersetzen, prüfen, welche biblischen Prinzipien dahinter stehen und wenn es dann tatsächlich so ist, dann auch die Finger davon zu lassen. Paulus hebt sich nicht ab. Wenn du wie Paulus biblisch aufgewachsen bist, weißt du, du kannst deine Hand dafür einsetzen oder dein Fleisch oder deine Muskeln, um, weiß nicht, die Gemeinde beim Gemeindepflastern zu helfen, beim Malen zu helfen oder beim Abkleben zu helfen. Oder kannst auch deine Hand dazu verwenden, weiß nicht, Geld aus dem Klingelbeutel zu klauen. Oder du kannst deine Beinmuskulatur irgendwie verwenden, um irgendwo hinzugehen, wo du nicht hingehen solltest. Zum Beispiel in der Spielothek oder so. Na, das Problem ist nicht, dass deine Muskeln sich oder dein Fleisch sich irgendwie verselbstständigt, wie hier im Text steht, dass es unsere Gedanken sind, die unseren Fall initiieren. Zusammengefasst kann man Folgendes sagen. Egal von welcher Herkunft du stammst, vor dem Gott der Bibel hat jeder seine Fehler. Und ich möchte diesen Punkt schließen mit folgender bekannten Story. Manch einer kennt ihn. Es war mal ein Mann auf einem Königshof. Der hat immer zu festen Zeiten, ging er immer auf sein Zimmer und ging wieder raus. Und einmal hat ein Kollege von ihm beobachtet und hat gesehen, also aus einem Türspalt, der hat so eine Kiste unter dem Bett rausgekramt, reingeschaut, kurz aufgeatmet, wieder rein und hat weitergearbeitet. Und der Mitarbeiter war so interessiert, hey, was ist da drin? Und eines Tages, als er dann weggegangen ist, ist er dann dorthin gegangen, hat geguckt, was unter seinem Bett war, hat die Box geöffnet und was findet er da? Es waren die alten Klamotten des Bediensteten. Es waren lumpige Kleidungsstücke eines Bettlers. Der Bedienstete wusste um seine Vergangenheit, von wo er herkommt, nämlich von der Straße. Weißt du, von wo du stammst? Eigentlich sind wir wie diese Person im Krankenbett. Wir sind eigentlich tot. Vor Gott ist deine geheimnisvolle Vergangenheit ein ernstes Thema. Und jetzt kommen zwei kleine Wörter, die schon seit der Erschaffung der Welt über die Menschheitsgeschichte den wesentlichen Unterschied machen. Das göttliche Aber. Gott aber. Die Welt wurde durch die Sintflut bestraft. Gott aber bewahrte Noah und seine Familie. Josef wurde missbraucht und ungerecht gefangen genommen. Gott aber hatte einen Plan für sein Leben. David war sein halbes Leben auf der Flucht. Gott aber ließ es nicht zu, dass Saul ihn ein Haar krümmte. Und nun auch prophetisch in Psalm 49 lesen wir, ich lese mal ab Vers 15, sie liegen im Totenreich wie Schafe, der Tod weidet sie, aber die Frommen werden am Morgen über sie herrschen. Ihre Gestalt wird vom Totenreich verschlungen, sie haben keinen Beistand. Vers 16, Gott aber wird mich erlösen aus des Todesgewalt, denn er nimmt mich auf. Und wir wollen jetzt diese Erfüllung lesen. Und zwar ist es der nächste Textabschnitt, und zwar in Epheser 2, die Verse 4 bis 5. Da heißt es folgendermaßen, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt, mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Eine Eigenschaft, die uns von allen Weltreligionen unterscheidet, ist, dass wir göttliche Liebe empfangen haben, trotz unseren Vergehungen. Ja. Folgendes tragisches Beispiel, vielleicht habt ihr es in den Medien mitgekriegt, letzte Woche in Volkmaßen in Hessen, da gab es einen Karnevalsumzug und da ist ein Mann in die Menschenmenge mit seinem Auto 30 Meter da reingefahren. Ja, nun kann man sagen, gut, wir leben in einem Rechtsstaat, das wird strafrechtlich verfolgt. Er muss vielleicht seine Strafe absitzen und gut ist. Und danach kann er vielleicht wieder erhobenen Hauptes wieder gehen. Das stimmt, wenn er sich gegen sich das Gesetz verschuldet hat. Aber was ist mit den Eltern von den 20 Kindern, die auf dem Umzug waren und schwer verletzt waren? Was ist, wenn eines dieser Kinder stirbt? Könnte der Straftäter je wieder gut machen, was zwischen der Beziehung zwischen Eltern, Kind kaputt gegangen ist? Der Straftäter hat nicht primär gegen das Gesetz verschuldet, sondern gegen die Liebe der Eltern zu ihren Kindern. Und das kann er nicht mehr wieder rückgängig machen. Wir, du und ich, wir sind eigentlich Straftäter, die uns verschuldet haben an Gottes Liebe. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber erweist uns seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, also unsere Vergangenheit, für uns gestorben ist. Gnade ist, dass er uns unverdient, rechtlich verdient. Barmherzigkeit ist, weil er uns geliebt hat, obwohl wir ihn gehasst haben. Um vom Beispiel von diesen todkranken Patienten zurückzukehren. Gott ist kein Arzt, der irgendwie rationell abwägt, wann man den Stecker rauszieht. Gott sieht auf unser persönliches Leid, auf unser geistliches Getrenntsein und ihm blutet das Herz, dass er alles in die Wege leitet, um diese Situation zu ändern. Wir haben das in 1 Vers 4 gelesen. Seit Anbeginn der Zeit wartet er drauf, uns endlich zu adoptieren. Aber wir werden ja auch nachher das Abendmahl einnehmen. Seit Anbeginn der Zeit weiß der Herr Jesus, was auf ihm blüht. Nämlich der Tod am Kreuz. Und er weiß, ein Lebloser kann sich nicht selber reanimieren, sich selber wieder zum Leben holen. Jeglicher Versuch von uns wäre zur Scheiterung verurteilt. Ja, im Urtext finden wir wird das mit einem Wort beschrieben, und zwar mit Christus lebendig gemacht. Wir haben das schon beim letzten Mal gelesen, in 1 Vers 19, 20, diese vierfache Kraft, diese mächtige Kraft. Mit dieser mächtigen Kraft, wie der Vater den Herrn Jesus zum Leben erweckt hat, mit dieser selben Kraft hat er uns wieder neues Leben geschenkt. Ja, deswegen nennt auch die Bibel diesen Prozess Wiedergeburt. Und du bist eine neue Kreatur. Ja, im Griechischen lesen wir das Wort Poema. Unser Wort Poesie kommt davon, ein literarisches Kunstwerk. Du bist deine neue Kreatur ist ein Kunstwerk. Und nun kannst du eine Beziehung zu Jesus pflegen. Wir haben noch unseren irdischen Körper und müssen vielleicht im Alltag mit diesen ersten drei Versen kämpfen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir daran arbeiten müssen, gerade wenn es um unsere Mitmenschen geht. Aber die Macht der Sünde ist genommen. Wir haben Errettung vom Anspruch der Sünde auf uns. Ich weiß nicht, wie bei euch die Schulzeit war. Aber gerade bei mir in der Grundschule erinnere ich mich, ich wollte immer neben einer Person sitzen, die ich gerne habe. Und vielleicht, ich bin überzeugt, du erinnerst dich bestimmt an deinen Nebensitzer in der Grundschule oder auch der weiterführenden Schule. Oder vielleicht erinnerst du dich bestimmt auch damals, als du zum ersten Mal vorne im Auto sitzen durftest. Das war ja auch ein richtig tolles Gefühl. Ja, wir wissen, dass der Herr Jesus allgegenwärtig ist. Aber wo ist der Herr Jesus? Er sitzt oben auf dem Thron. Wenn du zum Beispiel betest, Lieder singst, ihm nahe sein möchtest beim Bibellesen oder beim Spazierengehen, dann sitzt du faktisch oben neben ihm. Also so ein tiefes Gefühl der Geborgenheit wird da vermittelt. Ich weiß nicht, ich persönlich finde das sehr, sehr schwer zu realisieren und ich glaube, wir müssen das auch nicht ganz verstehen, aber ich glaube, es wird der Tag kommen, spätestens dann, wenn wir ihn sichtbar sehen, wo wir das ansatzweise irgendwie ein bisschen verstehen können. Ich möchte nochmal wiederholen, die drei Punkte oder zwei, die wir bis jetzt hatten. Erstens, deine geheimnisvolle Vergangenheit war vor Gott kein Geheimnis. Egal von welchem Ursprung du stammst, welcher Nation, welchen religiösen Background du hast, welche Bildung du hast, für Gott warst du in der Vergangenheit tot. Zweitens, vom Tod zum wahren Leben, Gottes Zuneigung, Gottes Kraft war es, dass du, auch egal von wo du stammst, jetzt, heute in der Gegenwart eine neue Kreatur bist und quasi jetzt schon verbunden bist mit Christus. Und drittens, das ist der Vers 7, wenn du einmal errettet bist, dann gilt das für die Ewigkeit. Du bist vielleicht finanziell nicht so gut aufgestellt, fühlst dich geistlich arm. Wenn du in diesem Leben neben deiner Errettung weitere Momente der Gnade persönlich erleben dürftest, viel, viel reicher wird das in den kommenden Zeitaltern sein. Zeitaltern in Mehrzahl. Ja, wie ist deine Haltung dazu? Freust du dich drauf? Ja, wie es bei den Thessalonichern heißt, in 1 Vers 9, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel. Deine Errettung hat kein Ablaufdatum, wie so ein Bausparvertrag. Im Gegenteil. Ja, der Zins und der Zinseszins, den Gott für dich in Zukunft bereithält, ist viel größer, als du dir je vorstellen kannst. Ja, das war quasi der Überblick, den Paulus den Christen in Ephesus gibt. Eine Art Vorschau oder eine Art Teaser, Trailer über Gottes Plan der Errettung mit den Ephesern beziehungsweise der Gottesplan mit den Errettern von dir. Vom alten, toten Leben ins neue, lebendige Leben oder wie Hiob es beschreibt, von der Finsternis ins Licht. Ja, und vielleicht konntest du dich wiederfinden, wie das so bei dir war. Und ich denke, es lohnt sich nochmal zu Hause oder bei der Lobpreiszeit oder auch beim Abendmahl nochmal nachzudenken. Wo waren in deinem Leben persönlich diese Gott-Aber-Momente, wo du den Willen Gottes oder das Wirken Gottes spüren durftest, wo Gott in dein Leben eingegriffen hat. Ich möchte langsam zum Ende kommen mit der Frage, wo stehst du heute? Ja, vielleicht gehörst du zu der Gruppe, die lange im Glauben ist. Oder vielleicht gehörst du zu der Gruppe, eben, die eben frisch im Glauben sind. Oder du gehörst wieder zu der Gruppe, die den Herrn Jesus noch nicht kennt. Falls du zu der letzten Gruppe gehörst, nimm das Angebot an. Jesus hat geweint, als sein Freund Lazarus gestorben ist. Wie viel Tränen und wie viel Sehnsucht hat der Jesus gerade in diesem Moment, dich gerade geistlich tot zu sehen. Und wie ist das mit uns? Wie ist das bei uns, die wir mit Jesus gehen? Auch die Epheser mussten lernen, nach der Bekehrung das zu tun, was oder nicht das zu tun, was gerade in Mode ist. Und was kann uns dabei helfen, vielleicht im Alltag? Triff dich neben deinem stressigen Alltag auch mal mit Geschwistern. Sei es im Hauskreis, beim Sport, privat oder anderswo. Unsere Gemeinde gibt viele Möglichkeiten, aber es muss nicht die Gemeinde sein. Es gibt auch außerhalb der Gemeinde viele Möglichkeiten. Paulus war sehr, sehr oft in Ephesus. Und ich glaube nicht, dass er 24 Stunden oder den ganzen Tag nur Bibelstunden gehalten hat. In Kiel hat es ja letzte Woche zum ersten Mal richtig geschneit. Ja, wir hatten ja keinen wirklichen Winter. Aber so ein Christ, der ist so ein Christ in der Welt, der ist vielleicht so wie diese einzigartige Schneeflocke. Wunderschön, aber alleine schmilzt er. Trifft er aber auf andere Schneeflocken, gibt es Zusammenhalt und er kann höhere Temperaturen ertragen. Bis jetzt hat die Christenheit jeden Zeitgeist überstanden. Und ich möge Gott uns auch da Weisheit geben, wie wir richtig mit dem Zeitgeist umgehen. So, jetzt ist das eines meiner letzten Folien, was ich euch mitgebracht habe. Was ihr seht, ist ein Baby. Ja, ein Baby macht ja gewisse Entwicklungsstufen durch. Und es ist spannend, das zu sehen. Ja. Anfangs reagiert es vielleicht auf visuelle Reize, auf Gehörreize. Irgendwann kann es auf dem Bauch liegen, dann krabbelt es und geht dann aufrecht. Das ist so der normale Werdegang. Und wenn das so verläuft, dann sind alle glücklich und happy. Aber wenn eines dieser Entwicklungsschritte fehlt, dann ist die Sorge ganz, ganz groß bei den Eltern. Auch wenn deine Wiedergeburt die größte Revolution in deinem Leben war, wenn Gott das größte Werk in dir vollbracht hat, darfst du bei diesem Moment nicht stehen bleiben. Auch in deinem geistlichen Leben ist es wichtig, Fortschritte zu machen. Zu guter Letzt heißt es ja in Vers 10, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott erlöste dich von deiner Sünde, aber Gott erlöste dich auch zu seinem Dienst. Gott hat dich von deiner Schuld gerettet, aber Gott hat dich auch gerettet, damit du ihm dienen kannst. Und das ist ein Prozess des Heranweisens, wie bei so einem Kind. Tue gute Werke, nur keine gute Werke, um irgendwie Gegenleistung zu bekommen. Tue gute Werke, weil du einen guten Vater hast. Ja, das griechische Wort Philea kennt ihr ja vielleicht, was Bruderliebe oder Freundesliebe beschreibt. Das ist die Liebe auf gegenseitig. Ich schenke dir was und du schenkst mir was. Der Begriff für Liebe, der im Neuen Testament geprägt wird, in der lateinischen Bibel, ist Caritas. Das ist Liebe, etwas zu geben, ohne etwas zu verlangen. Zu helfen, ohne etwas in Gegenzug zu bekommen. Unser ganzes Krankenhauswesen beruht eigentlich auf dieses Prinzip. Ja, jetzt denkst du dir vielleicht, oh Mann, ich stehe mitten im Leben, habe ein zeitreibendes Studium, einen harten Job, eine fordernde Familie und so viele Aufgaben in der Gemeinde. Und da möchte ich dir den Vers 10 als Geheimtipp geben. Da steht nämlich Folgendes, wenn wir nochmal genau lesen: Tu nicht alles, was dir auferlegt wird, sondern tu nur das, was Gott individuell für dich vorbereitet hat. Es kommt nicht darauf an, wie viel du tust, sondern nur, dass du das tust, was Gott für dich geplant hat. Deine Aufgabe wird es sein, zu erkennen, was sind die Werke, die Gott für mich, vielleicht nächste Woche, vielleicht in diesem Jahr oder für diesen Lebensabschnitt vorbereitet hat. Ja, als Christ bist du Teil des größten Geheimnisses der Weltgeschichte. Du darfst entsprechend deiner Berufung leben. Du hast eine geheimnisvolle Vergangenheit gehabt. Nun darfst du persönliche Geheimnisse erkunden, die Gott für dich vorbereitet hat. Ich möchte noch mal zum Abschluss mit euch beten. Ihr könnt dazu aufstehen, wenn ihr wollt. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du auf die Welt gekommen bist und dass du schon von Anbeginn der Zeit uns unser persönliches Leben gesehen hast und es dir geblutet hat, die Sehnsucht, uns zu erlösen. Hab Dank dafür, dass wir adoptiert werden durften, dass wir deine Adoptivkinder sind. Und lass uns nochmal erinnern, was es dich gekostet hat. Du hast dein Blut für uns vergossen, damit wir hier in Freiheit stehen dürfen, damit wir hier als Erlöste vor dir treten dürfen, damit wir eine lebendige Beziehung mit dir haben dürfen, jetzt, auch in Zukunft. Und wir dürfen gewiss sein, dass du einen Plan in unser Leben hast. Hab Dank dafür. Amen.